Anton Mietz Bundesliga Season 2.
Ja! 2009 wurde Raba Leipzig gegründet. Im selben Jahr startete die Serie Misfits über kriminelle Jugendliche mit Superkräften. In Leipzig hat man erstmals das internationale Geschäft verpasst. Hat Raba seine Superkraft verloren? Das und mehr fragt sich Yannick im Gespräch mit Kai Bieler. Viel Spaß beim Hören.
Letzte Ausgabe der diesjährigen Saisonvorschau und wir sind bei Raba Leipzig angekommen. Und wie schon im letzten Sommer und auch während der Saison ist wieder der Kai bei mir. Moin.
Moin, grüß dich.
Schön, dass du wieder da bist. Wir starten einfach mal mit einem kleinen Rückblick, würde ich sagen. Weißt du noch, welche Baustellen du letztes Jahr bei Raba gesehen hast?
Ich glaube gar nicht, also im Kader glaube ich gar nicht so viele. Da war damals der Xavi-Transfer noch nicht ganz klar. Ich glaube, die größte Baustelle, die ich damals so gesehen habe, war so übergreifend die Frage, wo will der Verein hin, wo steht er, für welche Idee steht er? Und da ist ja so in der vergangenen Saison war irgendwie die Bestätigung dieser Baustelle. Und da ist ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten einiges passiert.
Ja, dann können wir da doch direkt mal reingehen. Du warst auf jeden Fall ein bisschen skeptisch oder wolltest abwarten, wie es mit dem neuen Sportchef Marcel Schäfer sich so angehen würde. Da warst du nicht so überzeugt von dem, was er davor bei Wolfsburg gezeigt hatte. Und dann habt ihr ja auch nochmal, wenn wir da vielleicht vom Rückblick direkt in die Entscheidungen auf sportlicher Ebene reingehen, dann habt ihr ja auch noch in der sportlichen Entscheidungsebene Anfang des Jahres ein bisschen was geändert. Hol uns doch mal ein bisschen ab, was ist da in letzter Zeit so passiert und inwieweit hat man da die Baustellen angegangen, die du gesehen hast?
Vielleicht am Anfang zu Marcel Schäfer. In der Tat war ich nicht so ganz überzeugt, was er in 6 Jahren Wolfsburg von seiner Performance. Er war auch nach der Saison, die ja, kommen wir vielleicht noch zu, ja eine Zäsur war, weil erstmals nach 2016 nicht für internationale Geschäft qualifiziert als Verein, war für viele auch für mich sozusagen, für viele Fans einer der Väter des Misserfolgs. Die Stimmung hat sich ein bisschen gedreht in den vergangenen Wochen durch die Transfers, die schon getätigt wurden und durch den großen Umbruch, der aktuell läuft. Da wurde auch wieder abgefeiert. Ich selbst würde sozusagen erst seit Sommer 24 erst hier, würde gerne jetzt sozusagen die aktuelle Saison abwarten, um seine Arbeit wirklich mal bewerten zu können. Genau, und ansonsten, Umbruch. Also wir haben natürlich im Laufe der vergangenen Saison kam Jürgen Klopp sozusagen zu Red Bull als neuer Mastermind, wobei die Rolle lange nicht klar war. Jetzt aktuell scheint er sehr im operativen Geschäft eingebunden zu sein, was Transfers, was Neuaufstellung betrifft. Und nicht zuletzt haben wir natürlich den Trainer nach einer längeren Hängepartie Ende März ausgeschmissen, Marco Rose. Genau, und diese personelle Fluktuation geht jetzt gerade in der Sommerpause weiter. Also vielleicht im Vorgriff sozusagen nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Wir haben im Staff sehr viele Änderungen. Also ich nur mal angerissen, neuer Mentalcoach, neuer Mannschaftsarzt, neuer Athletiktrainer, Reha-Trainer und neuer Leiter Nachwuchszentrum, relativ bekannter Name, David Wagner, der sich jetzt sozusagen zum Ziel erklärt hat, diese Baustelle zu bearbeiten, weil nach 10 Jahren Nachwuchsleistungszentrum noch nie Nachwuchsspieler nachhaltig im Profikader von RB angekommen ist und das will er jetzt ändern.
Okay, dann bleiben wir direkt mal bei den Namen, die hätte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Meiner wäre noch Sebastian Schuppan gewesen, zu dem kannst du ja vielleicht auch noch was sagen. Der kam Anfang des Jahres als neuer sportlicher Leiter, aber David Wagner kennt man ja auch noch, der war ja auf der Insel sozusagen recht erfolgreich, ne?
Ich glaube 2017 oder so mit Huddersfield aufgestiegen in die Premier League. Genau, eigentlich Frankfurter. Kennt man auch nur als Spieler, so ich glaube auf Schalke und in Frankfurt. Also schon ein relativ bekannter Name und hat jetzt wirklich eine der größten Baustellen des Vereins, wo Anspruch und Wirklichkeit seit 10 Jahren auseinanderklaffen im Nachwuchs. Dafür ist er jetzt verantwortlich.
Ja, und was ist mit der Personalie Sebastian Schuppan, der jetzt, wie gesagt, seit Anfang des Jahres da ist?
Da kann ich gar nicht so viel sagen. Also ich habe es wahrgenommen, aber sozusagen da habe ich noch nicht so viel, kann ich noch nicht so viel zu sagen.
Okay, tritt nicht so in Erscheinung, was ja vielleicht, wenn man so ein bisschen im sportlichen Leitungsebenengeschäft unterwegs ist, gar nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Es kann ja auch gut sein, dass er da einfach im Stillen gute Arbeit leistet. Das können wir dann vielleicht im Verlauf der Saison uns nochmal genauer anschauen, wenn er ein bisschen länger da ist.
Gerne.
Gut, gibt es zu den sonstigen Verantwortlichen noch was zu sagen? Sonst könnten wir ja, ja, den Elefanten im Raum haben wir ja schon angesprochen mit dem sportlichen Abschneiden. Da hat man jetzt, wie du schon angedeutet hast, auf vielen Ebenen reagiert. Und eine Personalie, über die wir auf jeden Fall heute sprechen müssen, ist Ole Werner. Ich habe vor, am Anfang dieser Saisonvorschau diesen Sommer schon mit Bremen gesprochen. Da ist man alles andere als begeistert. A, dass er weggeht und B, wohin es ihn gezogen hat. Wie ist er denn in Leipzig aufgenommen worden?
Puh, ja, gute Frage. Da muss ich selber auch ein bisschen aufpassen. Also es war ja so, dass Marco Rose in der vergangenen Saison schon lange angezählt war. Die Diskussion begann, glaube ich, schon im November mit dem ersten Ultimatum angeblich um ihn. Und das hat sich dann aber sozusagen noch bis März hingezogen. Dann hat Scholt Löw als Interimstrainer übernommen, konnte aber da auch die Saison nicht mehr wirklich retten. Und dann kursierten natürlich viele Namen, einige Illustre wie Glasner oder Fabregas, auch Roger Schmidt oder Danny Röhl. Und dann wurde Ole Werner präsentiert und ich gestehe, ich war im ersten Augenblick erstmal sprachlos, weil der Transfer oder diese Trainerentscheidung mir gar nichts gesagt hat. Also hat sicherlich in Kiel und in Bremen im Rahmen der finanziellen und sportlichen Möglichkeiten einen guten Job gemacht, aber so im Hinblick auf die Ambitionen, die AB ja weiterhin hat, internationales Geschäft, einer der Top-Clubs zumindest in Deutschland zu sein sportlich, fand ich es ein bisschen, ja, also Ole Werner ist so der Inbegriff für mich bisher eines durchschnittlichen Bundesliga-Trainers, auch weil ich natürlich sozusagen seine Arbeit jetzt nicht im Detail in Bremen oder in Kiel verfolgt habe. Und so emotional, so als Versprechen auf die Zukunft, hat das erstmal gar nichts ausgelöst. Seitdem hat er ja auch einige Interviews gegeben, hat viel Kluges und Spannendes angekündigt, sozusagen seine Ballbesitzidee und RB-Pressing miteinander kombinieren, taktisch flexibler sein, mehr Intensität wieder auf den Platz bringen. Das war ja eines der Themen der vergangenen Saison. Ich bin immer noch ein bisschen zurückhaltend, was die Personalie angeht, aber angeblich wollte Klopp ihn unbedingt haben als Trainer und die beiden stehen auch wohl im sehr engen Austausch, was die Spielidee und so weiter betrifft. Und ich werde natürlich einen Teufel tun, das Urteil von Klopp in Frage zu stellen, sondern wir werden einfach mal schauen, wie sein Saisonstart hier verläuft.
Okay, du bist da auf jeden Fall skeptisch und dir nicht ganz sicher.
Zurückhaltend, sagen wir mal so, genau.
Ja, nicht ganz sicher, ob das so passen könnte.
Ja, es gab ja auch in Bremen so, also wenn man da mal ein bisschen reingelesen hat, so, er hat da sicherlich einen guten Job gemacht, aber was so Integration junger Spieler betrifft und so weiter, so ein paar Themen, wo, glaube ich, auch die Bremer Fans und Verantwortlichen nicht immer zufrieden waren mit seiner Arbeit oder schon so Schwachstellen gesehen haben. Und wie gesagt, im letzten Endes wird man gucken müssen, wie das auch in der Kombination mit Jürgen Klopp im Hintergrund und dem ganzen Staff drumherum läuft. Er hat hier natürlich andere Möglichkeiten, sowohl kadertechnisch als auch vom ganzen drumherum als in Bremen. Aber klar, er hat auf dem Niveau sozusagen, was man zumindest als Anspruch hat, hier auch noch nicht gearbeitet.
Nee, klar, aber er hat ja die Chance zu zeigen, dass er das kann. Und da hast du uns ja quasi schon eine Überleitung gebaut zum nächsten Themenblock, Cast und Crew. Gucken wir doch mal auf die Zugänge bzw. Abgänge und wer überhaupt noch da geblieben ist. Mit was möchtest du anfangen? Möchtest du schauen, wer noch da ist? Möchtest du schauen, wer gekommen ist oder wen man abgegeben hat?
Also vielleicht grundsätzlich zum Anfang. Unser Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer hat ja schon kurz nach Ende der Saison einen XXL-Umbruch angekündigt und der ist auch im vollen Gange und der ist auch notwendig, sowohl im Hinblick auf die vergangene Saison als auch auf die Größe unseres Kaders. Wir haben, glaube ich, aktuell noch 35 Spieler im Kader. Das heißt, da muss noch einiges passieren. Wir können gerne mal mit den Zugängen anfangen, weil die sind in der Tat ganz spannend. Also wir hatten bisher lang 5 Neuzugänge. Diamondé, ein Linksaußen, Stürmer, 18 Jahre alt, aus der zweiten spanischen Liga. Bakayoko, ein Rechtsaußen von PSV Eindhoven. Bansusi, zentraler Mittelfeldspieler, 20 Jahre, aus Belgien. Maximovic von Roter Stern, 18 Jahre, auch im offensiven Mittelfeld unterwegs. Und dann noch Max Finkgräfe, ein Linksverteidiger aus Köln. Dazu wurde Nedeljkovic nochmal geliehen von Aston Villa. Und also gerade die ersten 4 Transfers sind sehr spannend. Das sind sehr junge Spieler mit sehr viel Potenzial, was man im Ansatz auch schon in den Testspielen gesehen hat, aber auch natürlich mit viel Risiko aufgrund des Alters. Also sind trotzdem erstaunlich angesichts der Tatsache, dass RB ja nicht international spielen wird die Saison, also dass sozusagen die Strahlkraft da für potenzielle Neuzugänge geringer ist als in der Vergangenheit. Und vielleicht ist das auch so ein erstes sichtbares Resultat des Wirkens von Jürgen Klopp im Hintergrund, über dessen Rolle ja viele lange gerätselt haben. Er scheint sich jetzt aber sozusagen aktiver in das operative Geschäft einzubringen. Und wenn wir dann noch vielleicht Harvey Elliott aus Liverpool holen, der gerüchteweise noch auf der Zugangsliste steht, dann wissen wir, dass Klopp da auf jeden Fall seine Finger mit im Spiel hat. Also insgesamt sehr spannende Transfers. Auf der Abgangsseite, die ist für diesen Umbruch mindestens ebenso wichtig. Hab's ja schon gesagt, aufgrund der Kadergröße. Wir haben gestern, ist offiziell sozusagen der Wechsel von Šeško zu Manchester United geworden für kolportierte 85 Millionen. Zweiteuerster Transfer der Vereinsgeschichte. Unsere, ich sag jetzt mal, Vereinslegende Paulsen ist nach 12 Jahren bei RB zum HSV gewechselt. Moriba wurde nach einer Leihe endgültig zu Celta Vigo, sozusagen ist gewechselt, kam bei uns nie wirklich an. Außerdem rechnet eigentlich jeder natürlich noch mit dem Abgang von Xavi. Der will wohl weg. Alles, was man so liest, hört, sieht von ihm. Wir brauchen das Geld auch für weitere Transfers. Und es gibt da seit längerem Gespräche mit Chelsea, aber das scheint aktuell nicht besonders heiß zu sein, der Kontakt. Wäre aber ein zentrales Puzzleteil für die weitere Gestaltung des Umbruchs. Und darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe an früheren Leistungsträgern. Ich sag mal Haidara, Klostermann, Kampel. Dazu Werner, André Silva, Elmas, auch Gerd Reuter, wo der Verein wohl kommuniziert hat, sie können gehen, wenn ein vernünftiges Angebot, oder vielleicht sollen auch gehen, wenn ein vernünftiges Angebot kommt. Also wir reden noch locker über 10 Abgänge und dann punktuelle Verstärkungen, die eigentlich noch bis 1. September passieren sollen.
Okay, also wirklich ein krasser Umbruch. Ich würde noch ergänzen, das ist zwar kein Zugang, aber ihr habt Arthur Vermeeren, der war letztes Jahr, letzte Saison ausgeliehen von Atletico Madrid. Den habt ihr jetzt fest verpflichtet, fällt aber auch vom Alter her, ist auch erst 20 Jahre alt, fällt voll rein in diese, wie du gerade schon beschrieben hast, diesen auch vom Alter her sehr krassen Umbruch. Also wenn man dann sagt, okay, die etwas älteren Spieler dürfen gehen oder werden auch schon transferiert und man verstärkt sich vor allem mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern, die natürlich auch ein bisschen ein Stück weit so eine Blackbox sind, ne?
Definitiv. Also es sind auf der einen Seite wieder klassische RB-Transfers, wie man sie in der Vergangenheit oft gesehen hat. Keine Ahnung, so wo man Leute aus der zweiten französischen Liga oder wo immer hergeholt hat. Wenn ich so an Leute wie Upamecano und so denke, mit Wahnsinnspotenzial, die vorher keiner so richtig auf dem Schirm hatte. Aber es ist ein gewisses Risiko auch, weil ich so ein bisschen Bedenken habe, dass du brauchst ja, um diese jungen Spieler zu integrieren, auch ein funktionierendes Gerüst an schon gestandenen Spielern. Wird spannend zu sehen sein, ob die jetzt schon ein paar Jahre da sind, die Funktion wirklich ausfüllen können.
Ja, absolut. Also man braucht sicherlich so eine gute Mischung aus gestandenen Spielern. Das hatte ich auch schon, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Gespräch es war, aber es ist ja auch nochmal ein Unterschied, dann in die Bundesliga zu wechseln. Ne? Also die Bundesliga funktioniert ja wahrscheinlich anders als andere europäische Ligen ein Stück weit. Und dann ist es da für junge Spieler sicherlich auch nochmal schwieriger, sich da überhaupt zu akklimatisieren. Da bräuchte man sicherlich auch jemand Erfahrenes an der Seite, der einem zumindest erklärt, wie diese Liga funktioniert.
Definitiv. Und du kannst auch bei einem 18-, 19-Jährigen nicht davon ausgehen, dass der, selbst wenn er gut ankommt, dass er sozusagen schon ein konstantes Leistungsniveau über eine komplette Spielzeit hat, auch wenn RB die Saison gar nicht international spielt. Aber da musst du immer Schwächephasen etc., Anpassungsprobleme mit einberechnen.
Ding Dong! Werbung! Der FC St. Pauli spielt das zweite Jahr in Folge in der Bundesliga und wir vom Millanton werden ihn wie gewohnt mit unseren verschiedenen Formaten begleiten. Mit dabei ist auch wieder unser Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Das abwechslungsreiche Sortiment aus den unterschiedlichsten Bieren mit und ohne Alkohol findet ihr nach wie vor auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Denkt bitte stets daran, Bier und andere alkoholische Getränke stets bewusst zu genießen. Kehrwieder und das Team des Millanton wünschen euch eine tolle Saison. Ding Dong. Werbung Ende.
Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Dann vielleicht doch eine abschließende Frage zum Kader oder du kannst gerne noch ergänzen, was du sonst noch erwähnen möchtest. Aber siehst du denn den Kader jetzt? Du hast schon angedeutet, es wird noch einiges passieren, aber geht das in die richtige Richtung für dich, dass man wieder den Ansprüchen gerecht werden kann, die man bei Raba hat?
Ja, wie gesagt, die Transfers, die bisher getätigt wurden, die gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung mit so ein bisschen Unsicherheitspotenzial. Ich glaube, das wurde auch schon mehrfach thematisiert, was sozusagen. Es gibt noch so ein paar Baustellen im Kader, also zum Beispiel, du hattest Vermeeren schon angesprochen, also auf A6. Sowohl Vermeeren als auch Seiwald, die sozusagen für die Position in Frage kommen, so richtig überzeugen sie mich bisher nicht, also dass da einer von beiden wirklich gesetzt wäre. Also das wäre vielleicht noch so eine Baustelle, noch einen wirklich gestandenen Sechser zu holen, der da auch Druck auf der Position macht. Die zweite Position sind generell die Außenverteidiger, vor allen Dingen, also aus meiner Sicht vor allen Dingen links. Also du hast natürlich David Raum, zu dem ich ein sehr persönlich ein sehr ambivalentes Verhältnis habe. Aber ich denke, auch objektiv kann man sagen, Defensivarbeit, also der Fokus liegt eher im Offensiven bei ihm. Hm. Und ich weiß nicht, ob ein Finkgräfe, ich meine, der konnte sich, wenn ich das richtig verfolgt habe, letzte Saison in Köln in der zweiten Liga nicht durchsetzen als Stammspieler. Ich weiß nicht, ob der wirklich in der Lage sein wird, da Druck zu machen und auch den Wettbewerb auf der Position wirklich so zu pushen, dass auch Raum davon profitiert. Rechts ein ähnliches Spiel, Rito Baku, ja, guter Bundesliga-Durchschnitt, mehr aus meiner, also da weiß man, was man bekommt, aber jetzt keine internationale Klasse oder sowas. Und Delkovic, sehr spannender Spieler auf der Position, aber eben auch erst 19 Jahre alt, insofern. Also grundsätzlich die Außenverteidigerposition offensiv gut besetzt, aber ja, in Sachen Defensivarbeit, das könnte ein Thema werden. Und in der Innenverteidigung, Willi Orban scheint jetzt auch unter einem neuen Trainer gesetzt immer noch und Luke Heber als Stamm-Innenverteidiger-Paar, aber dahinter wird's, denke ich, dünner, zumal wenn Klostermann und Gerd Reuter noch gehen können. Also da muss dann auf jeden Fall was passieren. So.
Okay, aber wie du sagst, das Transferfenster ist ja noch eine Weile offen und ja, auch dann während der Saison kann da ja noch ein bisschen was passieren. Es geht ja nächste Woche schon im DFB-Pokal los. Dann wird man sicherlich schon so ein bisschen sehen können, was noch fehlt und was schon gut funktioniert. Hast du noch zum Kader was zu ergänzen oder sollen wir mal hinter die Kulissen blicken ein bisschen?
Ich glaube, Kader sind wir soweit ganz gut durch, genau.
Okay, dann schauen wir doch mal behind the scenes. Was gibt es denn für Themen, die in Leipzig diskutiert werden, die bei uns in Hamburg vielleicht gar nicht so angekommen sind?
Naja, also grundsätzlich für die breite Masse der Fans war die vergangene Saison schon auch eine Zäsur und da gab es natürlich auch viel Kritik sozusagen, weil erstmals in der noch kurzen, aber doch immerhin fast 10-jährigen Bundesliga-Geschichte nicht fürs internationale Geschäft qualifiziert. Das war immer der Anspruch und das macht was. Ansonsten, also grundsätzlich bei Fan-Themen, was auch die Kurve betrifft, ja, immer vorausgeschickt bin ich jetzt nicht besonders nah dran. Was vielleicht ganz spannend ist, der Verein hat in der Sommerpause erstmals Dauerkarten entzogen, wenn eine Mindestzahl von 10 besuchten Heimspielen nicht erreicht wurde. Das wurde in der vergangenen Saison eingeführt und angekündigt. Angeblich betrifft es eine niedrige vierstellige Zahl, also irgendwas über 1000. Das Ganze ist so eine Teil des Kampfes gegen die doch, ich glaube, das hatten wir auch schon thematisiert in der Vergangenheit, relativ große No-Show-Rate gerade bei Spielen, wo es nicht gegen Bayern, Dortmund, Frankfurt geht. Das Problem wurde in der Vergangenheit zum Teil selbst durch den Verein geschaffen. Also die haben damals, glaube ich, 30.000 Dauerkarten insgesamt verkauft bei einer Kapazität, Gesamtkapazität des Stadions von 47.000, also ein relativ hoher Anteil. Da will man jetzt ein bisschen gegensteuern und eben Dauerkartenbesitzern, die nicht 10 Heimspiele besuchen in der Liga, die Dauerkarte entziehen, genau, und so die Zahl der Dauerkarten auch ein bisschen reduzieren. Außerdem gibt es wohl verschiedene, aber da bin ich, wie gesagt, nicht dicht dran, Aktivitäten, Bemühungen, da die Zahl der Auswärtsfahrer wieder ein bisschen zu pushen. Also ich habe nochmal nachgeguckt, in der vergangenen Saison lag der Schnitt bei 1400, der war schon mal höher, gerade in den ersten Jahren in der Bundesliga. Auf jeden Fall noch ausbaufähig, also da ist man wohl dran, auch in Gesprächen mit Fanvertretern zu gucken, was kann man mit Angeboten etc. machen. Und vielleicht ganz spannend, auch in Sachen Choreos soll wieder mehr passieren. Wir hatten im vergangenen Jahr nur, in Anführungsstrichen, 4 zu Hause und 7 auswärts. Da gab es auch eine Zeit lang Knatsch zwischen Verein und gerade der organisierten Fanszene aufgrund von Choreos mit Pyroanteil auswärts. Gibt aber seit kurzem einen von Fans gegründeten Verein, Rot-Weiße Choreo-Werkstatt, wo sich die sozusagen dazu einlädt, oder der dazu einlädt, dass sich Fans übergreifend, Fanclub unabhängig und sozusagen bei der Planung, Erstellung, Finanzierung von Choreos einbringen und der auch so ein bisschen sich auf die Fahne geschrieben hat, so eine Art ja Wissenstransfers rund um Choreo, wie läuft das, was braucht man dafür, wie kann man sich einbringen, so ein bisschen zu vermitteln.
Okay, das mit der No-Show-Rate hatten wir letztes Jahr oder letzten Sommer auf jeden Fall auch schon als Thema.
Ja, definitiv.
Das scheint sich so ein bisschen durchzuziehen und ist halt dann immer die Frage, wie geht man das an? Klar, wenn man irgendwie so 2/3 des Stadions schon vorher verkauft und dann die Leute aber trotzdem nicht kommen, das hatten wir ja letztes Jahr auch, dass es dann immer ein bisschen blöd aussieht, dann sind die Tickets zwar verkauft und man kann sagen, man ist ausverkauft, aber im Stadion sieht es dann ein bisschen anders aus, aber ja, das hatten wir, wie gesagt, letztes Jahr schon und dann können wir ja mal abwarten. Es dauert ja ein bisschen in der Saison, bis wir uns über den Weg laufen, aber können wir ja mal gucken, wenn ihr dann bei uns seid, das müsste dann am 16. Spieltag sein, also Mitte Januar,
okay.
Gucken wir mal, ob ihr da eine Choreo gebastelt habt bis dahin.
Ja, wie gesagt, also da No-Show-Rate ist sicherlich ein Phänomen, was viele Clubs betrifft, was aber bei bei RB schon, ja, auch nochmal, ich glaube, die lag irgendwo über 10% in der vergangenen Saison. Ja, was natürlich auch viele Gründe hat, sportliche Entwicklung, Leistung, klar, wenn der Verein nicht performt. Und ich glaube, das hatten wir auch schon mal besprochen, du hast halt die Fanbase insgesamt ist natürlich nicht so groß wie in anderen etablierten Bundesliga-Standorten, als dass du so irgendwelche Sondereffekte wie Urlaub und Wetter und weiß ich nicht, irgendwie ausgeglichen kriegst. Das schlägt dann relativ schnell durch, sportlich unattraktiver Gegner etc. Und du hast ja eben auch einen gewissen Anteil an Eventpublikum, also so das Ganze sieht man auch, also jetzt aktuell, ich glaube, wir starten ja im Vorausgriff jetzt am ersten Spieltag auswärts in der Liga bei Bayern. Mhm. Da ist der Auswärtsblock, glaube ich, mehr oder weniger ausverkauft. So, das ist aber seit Jahren so ein Phänomen. Es gibt so ein paar Auswärtsfahrten, da fahren alle hin. Und dann gibt es eben Auswärtsfahrten, wo dann wieder 200 Leute im Block stehen.
Ja, das wird wahrscheinlich ähnlich sein, wenn wir jetzt nochmal auf den Spielplan gucken. Nächste Woche geht's im DFB-Pokal zum SV Sandhausen. Weiß nicht, wie viele Fans da die Reise antreten werden.
Ich habe es noch nicht gehört. Ich eigentlich, weil ja, Sandhausen ist eigentlich, also geht mir persönlich auch so eigentlich so, wo man denkt, ja. Also ich war letzte Saison zum Pokalauftakt bei Rot-Weiß Essen mit, weil das einfach auch ein Stadion und ein Verein war, wo ich mal hin wollte. Sandhausen gehört eigentlich auch zu der Liste, aber ich werde es selber wahrscheinlich auch nicht hinbekommen, aber ja, eigentlich ist so eine erste Pokalrunde so eine, ja, eigentlich eine schöne, entspannte Sache.
Finde ich eigentlich auch immer. Und ich finde es schade, dass wir ja quasi unser Auswärtsspiel zu Hause absolvieren. Das ist ein bisschen schade, dass wir das Norderstedt da zu uns kommt quasi und wir das Heimrecht getauscht haben oder die Austragungsstätte getauscht haben sozusagen.
Pokal-Flair so ein bisschen verloren bei sowas immer,
ja. Ja, ich würde halt auch lieber, also ich bin auch immer gerne zu Zweitliga-Zeiten nach Sandhausen gefahren. Finde es auch immer noch schade, dass die da gerade so einen sportlichen Niedergang, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber dass da auf jeden Fall sportlich gerade einiges im Argen liegt, sind ja auch der dritten Liga abgestiegen. Ja. Das ist aus der Ferne ein bisschen schade und wie gesagt, ich war immer ganz gerne da. Okay, gibt es sonst noch Themen, die du mitgebracht hast, die heute unbedingt noch Platz finden müssen, bevor es in die Saison geht sozusagen?
Lass mich kurz durch meine Notizen scrollen, aber ich denke, wir sind ganz gut durchgekommen.
Ja. Okay, dann könnten wir eigentlich schon zur Abschlussfrage kommen und alle, die das jetzt hören können, auch mal im Blog schauen. Du hast dir nämlich extra ein Filmplakat gebastelt. Erzähl uns doch mal, also welcher Film wird die Saison von Raba sein und warum?
Genau, während die vergangene Saison, wenn wir jetzt in diesem Film-Serien-Motiv bleiben, eher The Walking Dead war über weite Teile, vor allen Dingen in der Rückrunde, habe ich mir überlegt, die kommende Saison könnte dem Motto No Country for Old Men stehen. Zum einen, aber das ist nur so ein Seitenaspekt, ist ja einer der Protagonisten des Films ein Auftragskiller, leicht psychopathisch, also ein klassischer Bösewicht. Und das passt ja ganz gut zum Fußballmörder-Image von RB. Bad Guy-Image, genau. Aber eigentlich geht's darum, dass, wir hatten ja besprochen, dass der um diesen Kaderumbruch, um diese extreme Verjüngung, diesen sportlichen Neuanfang, der notwendig ist sozusagen, aber der eben, bei dem eben kein Platz mehr ist, auch für viele alte Recken der vergangenen Jahre und die diesem Neuanfang zum Opfer fallen werden. Also allen voran natürlich ein Yusuf Paulsen, der hier seit Drittliga-Zeiten unterwegs war, aber auch ein Kampel oder ein Klostermann. Also kein Land mehr für alte Männer. Und insofern passt das sozusagen, diese leicht bittere Stimmung des Films auch zu dem Aspekt des Neuanfangs, dass man sich von langjährigen und auch verdienten Spielern eben verabschieden muss im Zuge der Entwicklung.
Ja, das ist ja eine Entwicklung, die nicht ausbleibt. Finde ich auf jeden Fall sehr passend. Haben wir ja auch gerade auf der Abgangsseite gut thematisiert, dass da die jungen Wilden kommen sozusagen und die Älteren teilweise schon. Ich weiß, als wir letzten Sommer gesprochen haben, hatten wir auch festgestellt, dass Paulsen ja damals schon für RB gespielt hat, als wir uns das erste Mal begegnet sind, nachdem ihr aufgestiegen wart. Ja, aber das ist einfach der Lauf der Zeit. Gerade wenn man dann sagt, man möchte den Ansprüchen auch wieder gerecht werden, dann muss da ja sicherlich auch einiges passieren. Gut, Kai, dann würde ich sagen, kurz und bündig sind wir damit schon durch. Oder gibt es noch was du unbedingt loswerden möchtest, bevor wir hier schon den Deckel drauf machen?
Nee, alles super. Ich denke, wie gesagt, wer vielleicht so zur Saison, also der Hinweis, der mir gestattet, zum Saisonfazit der vergangenen Saison und ein bisschen zu diesen langjährigen Hintergründen, warum bei RB jetzt so ein Neustart notwendig ist, hören möchte, kann gerne beim Rasenfunk Royal aus dem Mai auch mit reinhören. Da habe ich das also länger mit Max drüber gesprochen. Zu den Hintergründen und zu der Historie dieser Entwicklung, genau. Ansonsten, denke ich, sind wir gut durch.
Okay, die kann ich gerne noch in den Shownotes verlinken, wenn man dann noch ein bisschen mehr gucken möchte, wo kommt der Verein her, bevor wir dann heute ja eher uns den Ist-Stand angeguckt haben und ein bisschen geschaut haben, wie der zukünftige Stand sein könnte. dann würde ich sagen, danke dir für heute erstmal und ja, wir sehen uns im Laufe der Saison und hören uns wieder.
Danke für die Einladung, gerne.
Danke dir, ciao, ciao.
Ciao.